Unboxing.
Servus zum Podcast Unboxing von Chris und
Chris.
Eigentlich nennt man sich selber nie zuerst, aber in dem Fall.
Ist egal.
Unser Podcast soll Unternehmer vorstellen. Heute Wolf Wallendorf bei uns. Super spannend. Wir freuen uns, dich heute kennenzulernen. Ich mache mal ein paar einleitende Worte, damit wir gleich ein bisschen tiefer reingehen können. Wolf, du bist Gründer und Geschäftsführer von Pio Burritos. Fünf ja. Mexican Eatery Lokale nennt man es, glaube ich, oder?
Lokale, ja. Pio Burritos haben wir in, ja, vor neuneinhalb Jahren gegründet und jetzt sind es, ja, wir nennen es lokale Läden, Filialen, das kann man.
Auf der Webseite, nennen, wie man möchte. Auf der Webseite steht immer Lokale, ist eigentlich ein schönes Wort von früher, würde ich mal sagen.
Wir, ja, gehen ins, genau,
Lokal und nicht ins Restaurant.
Also traditioneller.
Oder? Genau. Du nennst dich selber Rolling Member of Pio Burrito. Da steht nämlich nichts von Geschäftsführer oder sonst was.
Ja, einer davon. Ich habe ja noch einen Geschäftspartner. Der ist der andere Rolling Member. Der arbeitet hauptsächlich bei uns auf der Produktionsebene, macht die Küche. Und ja, wir haben halt zusammen am Anfang gerollt. Nicht nur gerollt, alles gemacht und ja, sind langsam dann immer größer geworden. Aber wir waren die ersten zwei und haben eigentlich 90% am Tag gerollt. Deswegen ist er so hängen geblieben.
Du hast davor, also knapp 5 Jahre, glaube ich, in Denver Management und IT studiert, wenn ich mich richtig eingelesen habe und mich erinnere. Ja. Anschließend warst du dann noch Head Coach Skiing, bevor du als Senior Projektmanager zurück nach Deutschland kamst, zu einem Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen. Passt alles super zum Pio Burrito, würde ich mal sagen.
Ja, wunderbar, oder? ja, ich war eine Weile in den USA, habe da studiert und als Ski-Coach gearbeitet, weil das war auch mein Grund, warum ich in den USA war. Ich war da an der Uni und war im Ski-Team als Sportler, hatte ein Stipendium und war dann natürlich dafür auch dort neben dem Studium auch für die Uni Wettkämpfe zu laufen und Meisterschaften zu gewinnen, was wir auch dann einige Male gemacht haben. Und dann habe ich gearbeitet, auch in den USA gearbeitet, in der IT und bin zurück nach Deutschland. Das war so mein 10-Jahres-Plan, weil ich komme ja aus der DDR und da arbeitet man gern mit Plänen. Und ich hatte den Plan, nach 10 Jahren entweder dort komplett sesshaft zu werden oder einfach wieder zurückzugehen.
Also da hat es
läuft. Und der Plan war dann so, war alles gut, aber ich wollte einfach wieder zurück nach Deutschland und habe das dann auch gemacht.
Sehr cool, dann passt ja unser Skiwater, also für die Zuhörer, Wolf hockt hier in unserer Box, genau, und trägt unser Skiwater von einem unserer Partner, passt ja perfekt. War nicht geplant, aber dann ist es ja schön, dass wir das extra für dich liefern konnten. Cool, Wolf, wie geht's dir allgemein? Hast du gut geschlafen? Kannst du gut schlafen in den aktuellen Zeiten, in den schwierigen Zeiten, ja auch für Gastronomen?
Ja, klar, es sind insgesamt schwierige Zeiten, nicht nur für Gastronomen, ich glaube privat, für viele Menschen sind es schwierige Zeiten. Es ist einfach eine leichte Depression oder eine leichte, ja, gedrückte Stimmung, sage ich mal. Und aber ich kann eigentlich sagen, wir haben gut zu tun. Das heißt, ich bin dann abends auch relativ müde und kann gut schlafen und mich auf den nächsten Tag konzentrieren, dass ich da die nächsten Probleme angehe. Und ja, am Ende ist es ja leider so, wir müssen schauen, wie wir irgendwie gemeinsam durchkommen durch die Krise und uns auch nicht jeden Tag verrückt machen. Es hilft ja nichts, es geht weiter. Manchmal nicht so, wie man möchte, aber ich kann eigentlich sehr gut schlafen zurzeit, ja.
Jetzt sind wir im Schlaf gewesen. Wie schaut ein ganz normaler Tag bei dir im Moment aus? Also wir wissen es ja so ein bisschen, dass ihr wirklich rödelt.
Ja,
das auch ganz gut hinbekommt in diesen Zeiten. Aber uns würde auch interessieren, wie so ein ganz normaler Tag bei einem Wolf Wallendorf bei Pio Burritos ausschaut.
Ja, gut. Der Alex, mein Geschäftspartner und ich sind ja immer noch relativ tief dabei. Also wir machen in der Küche mit, wenn Hilfe gebraucht wird oder auch planmäßig, machen den Service auch mit, kümmern uns natürlich um alles, was drumherum ist. Ich bin hauptsächlich im finanziellen Bereich auch mit der Buchhaltung viel beschäftigt. Das heißt, da kommt es drauf an. So einen typischen Tag gibt es dann eigentlich nicht bei mir. In der Regel, ja, sieht er schon so aus, dass ich mittags auch im Laden stehe. Vorher versuche, mit Lieferanten zu telefonieren, wenn was ist, Rechnungen zu bezahlen, die ganzen alltäglichen Sachen, die man halt als kleiner Unternehmer gerne dann selbst immer noch macht, weil man dann den Überblick halt auch nicht verliert. Und ja, Nachmittag ab und zu auch mit euch dann mal ein Online-Meeting machen, dass wir da schauen, wie wir weiterkommen und neue Ideen haben. Wir machen gerade Sweatshirts für die Firma. Das heißt, da überlege ich mir, welche Farben, Motive und so weiter und rede mit meinen Mitarbeitern und versuche da wenigstens was, eine kleine Aufmunterung für Weihnachten noch hinzukriegen, weil unsere Weihnachtsfeier natürlich auch nicht stattfindet dieses Jahr und wir feiern sehr gerne. Aber wir werden das dann natürlich nachholen. Aber so ein ganz normaler Tag, ja, hört dann meistens erst 20, 21 Uhr auf, weil ich kann auch natürlich viel von zu Hause noch machen und da passiert dann gerne auch noch was, weil die Läden haben geöffnet bei uns bis 21 oder 22 Uhr. Und ja, da kommt schon auch ab und zu die ein oder andere Frage oder ich arbeite noch Bewerbungen ab und so.
Aber man muss ja sagen, du hast ja auch Kinder und eine Frau und ja. Dann bis 20, 21 Uhr, wie macht man das so?
Ja, natürlich nicht durchgängig. Mhm. Also da sind natürlich auch Pausen und die Zeit nehme ich mir natürlich auch. Meine Tochter kommt gegen 13:30 von der Schule, manchmal erst später, aber da ist immer genug Zeit in ihrer Zeit. Sie muss ja dann auch ins Bett. Das heißt, ich verlege dann gerne die Sachen, die ich verlegen kann, auf später bis vielleicht zwischen 10 abends und Mitternacht. Das ist dann auch egal, da schläft dann meine Frau auf der Couch manchmal schon. Und da ist das dann eine gute Einteilung vom Tag.
Das Leben eines Selbstständigen.
Ja.
Kenne ich nur zu gut. Ja. Deshalb, das ist Privileg, glaube ich, auch, dass man sich frei einteilen kann. Und das ist schön, dass du dir das auch rausnimmst. Ja. Du hast gerade eben ganz bescheiden gesagt, kleiner Unternehmer. Immerhin hast du mittlerweile auch 5 Läden in München. Ja. Das ist schon eine gewisse Größenordnung. Mich würde es einfach mal interessieren. Es gab ja auch mal ein Wolf Wallendorf im jungen Alter. Wie sah deine Welt mit 10 Jahren aus? Wie hast du sie damals gesehen?
Eigentlich aus den Augen eines Vollblutsportlers damals schon. Also mit 8 Jahren habe ich angefangen, mit Skilanglauf und Wettkämpfe zu laufen. Und damals natürlich noch in der DDR. Also ich komme ja aus Thüringen, hört man immer noch raus und ich habe auch irgendwann aufgegeben, daran zu arbeiten, den Akzent komplett wegzukriegen, weil ich finde, das gehört halt auch ein bisschen dazu. Aber mit 10 Jahren war ich eigentlich nicht mehr so viel mit Freunden und habe Unsinn gemacht. Das habe ich erst mit 20 dann angefangen. Ich war eigentlich zwischen 10 und 20 extrem fokussiert. Also wirklich auf Training, Schule. Lief auch irgendwie nebenbei ganz gut, aber mein Fokus war wirklich auf Training, weil damals in der DDR war es auch so, wenn du gut bist, dann kommst du raus. Mhm. Dann hast du Privilegien, die sonst halt niemand normal hat und die wollte ich mir erarbeiten. Ich wollte einfach die Welt auch sehen durch den Sport und das hatte ich mit 10 eigentlich schon im Kopf.
Hat dich in der Zeit jemand entscheidend geprägt?
Ja, da war schon mein Vater viel dabei, der hat mich trainiert und hat natürlich die Regeln, klar, die es in der DDR dann gab, damals auch so gut wie es geht mitgemacht, aber natürlich bis zu einem bestimmten Punkt noch. Also ich hätte mit 12 dann auf die Sportschule gesollt und sollte da mitmachen. Dafür hätte er natürlich in die Partei eintreten müssen oder jeglichen Kontakt zur Verwandtschaft im westlichen Ausland abbrechen. Und beides haben wir nicht gemacht. Also ich habe dann weiter mit ihm allein trainiert und hat auch geklappt. War alles wunderbar. Und die Leistungen haben gepasst und dann kam glücklicherweise auch die Wende, als ich 15 war. Und dann war das Ganze etwas einfacher, sich nur auf den Sport zu konzentrieren und nicht die ganzen, die systemischen Probleme, die drumherum waren, mitzunehmen.
Auch hart, oder? Dass man sich selber einschränken muss, weil man sonst irgendwas geben muss, was man nicht möchte.
Ja, ja.
Von seiner Freiheit und dann letztendlich zu zweit weiter trainiert, obwohl man ambitioniert ist.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das hilft mir jetzt auch in der Zeit. Die Corona-Krise hat mich jetzt nicht so runtergezogen, sag ich mal. Ich kenne es zwar, klar, nur bis ich 15 war, aber im Sport musst du erstens sowieso immer lernen, dass du diszipliniert bist und bestimmte Regeln dir selbst eigentlich machst und die dann einhältst. Die machen vielleicht für deinen Nachbarn gar keinen Sinn, aber die machen dann für dich Sinn, weil du da dir den Plan gesetzt hast, damit komme ich weiter und damit ziehe ich mein Ding durch. Und deswegen, ich war das gewohnt jetzt auch in der Krise und damals war es halt leider so, für den Sport macht man sich seine Pläne, wie man weiterkommt, man musste halt aufpassen, mit wem man die dann macht. Also die Trainer waren ja genauso, manche waren sehr offen und sehr entspannt im System, manche aber auch nicht. Das heißt, da musste man dann sogar aufpassen, was man sagt und so weiter. Und das nimmt natürlich auch den Spaß und den Willen, noch mehr zu geben. Das ist ganz klar.
Was sind so die Eigenschaften, die du als Sportler ins Unternehmertum übertragen hast? Das würde mich mal interessieren. Also die wichtigsten Eigenschaften. Es gibt einige, aber.
Ich glaube, die Zielstrebigkeit. Aber jetzt nicht Zielstrebigkeit kurz fokussiert, sondern mit sehr viel Ausdauer. Also wo man nicht auf jeden Tag schaut. Es gibt immer Tage, die laufen nicht besonders gut. Aber das kommt wahrscheinlich auch durch den Typ Sport, den ich gemacht habe, her. Das ist halt ein Ausdauersport und da zählt halt jetzt nicht jede Minute, sondern da rechnet man in Stunden, bevor abgerechnet wird nach einem Wettkampf. Und ich rechne in Jahren. Jetzt in meiner Tätigkeit mit Purpurito. Und wir haben noch viele Pläne. Aber ich habe halt den Willen und die Ausdauer gelernt irgendwo, wo ich sage, okay, wenn es dieses Jahr nicht klappt, vielleicht haben wir was falsch gemacht, kann ja auch sein, wir analysieren, aber vielleicht klappt es auch nächstes Jahr. Und wir machen aber weiter und wir machen aber besonnen und ruhig weiter. Wir machen jetzt nicht irgendwelche krassen Veränderungen, weil eine Sache nicht so gut läuft gerade, sondern wir schauen uns das wirklich in Ruhe an und analysieren in Ruhe und machen trotzdem unsere Sache weiter, wo wir wissen, davon sind wir überzeugt, das funktioniert. Ich glaube, so eine Disziplin, die lernt man einfach als Leistungssportler, musst du die haben, weil definitiv. Du musst bei jedem Wetter raus, du musst als Langläufer 6 bis 8 Stunden, manchmal 6 Mal die Woche raus und ja.
6 bis 8 Stunden, 6 Mal die Woche.
Ja, das haben wir teilweise heute, in Schweden dann gemacht, das sind dann Arbeitstage, ja klar. Musst du halt mit Lampe anfangen und dann hörst du auch abends mit Lampe auf nach dem Abendessen.
Wie bei Bio Burritos.
Ja, genau.
Ungefähr.
Genau.
Also eigentlich hast du mir meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, aus Sicht des Sports. Trotzdem würde es mich mal interessieren. Also ihr habt ja, wir wissen es, die Krise besser gemeistert wie viele andere Gastronomen. Was würdest du sagen, waren so kurzfristig die entscheidenden Faktoren dafür, dass ihr da einfach auch so ein paar kleine Erfolge erzielt habt und so das Positive rausziehen konntet in gewissen Aktionen und was auch immer?
Ich glaube, wir haben einfach keine Angst gehabt. Also wir haben gesagt, okay, es wird was passieren. Gesundheitlich, klar. Ja. Es kann auch uns treffen, klar. Davor hatte ich nie Angst. Die meisten meiner Mitarbeiter auch nicht. Eigentlich alle nicht wirklich. Wir haben natürlich jeden Tag dann immer mit Gästen zu tun und sind in der Öffentlichkeit, wo du dich anstecken kannst. Und dann, da darf man natürlich auch keine Angst haben. Das ist wie im Krankenhaus auch. Aber wir haben einfach gesagt, wir machen das Beste draus. Also wir können bestimmte Sachen, wir haben analysiert. Ich habe dann am 12. März, glaube ich, war es, auf die Anweisung oder Verordnung gewartet. Was ist möglich? Ja. Was darf offen bleiben? Was darf gemacht werden? Weil keiner kannte ja einen Lockdown, was da überhaupt passiert. Und als ich gehört habe, dass To-Go immer offen bleiben wird, dann war das mein Startschuss oder eigentlich mein Jubelschrei, wo ich gedacht habe, das wird nicht richtig gut, aber wir können das. Also wir können to go, dafür sind unsere Läden sowieso gebaut und wir müssen klar mit 2-3 Wochen rechnen, wo Menschen gar nicht nach draußen gehen. Alle Hamsterkäufe erstmal zusammenkochen müssen zu Hause und dann wieder Hunger bekommen auf was anderes. Das heißt, die Zeit war eigentlich, also wir haben uns das eigentlich bildlich schon vorgestellt, was da passiert und so ähnlich ist es dann gekommen. Und weiß ich nicht, ob wir das deswegen besser gemeistert haben, weil wir fallen natürlich in eine perfekte Kategorie auch für solche Pandemieregelungen, sage ich jetzt mal. Wir machen ein hochwertiges Produkt sehr, sehr schnell. Und das ist super zum Mitnehmen. Das ist natürlich in den Zeiten.
Na klar, perfekt. Aber ich glaube, da haben wir auch eine Frage eigentlich. Wie schnell seid ihr beim Burrito-Rollen?
Ja, wenn wir mit voller Besetzung hinter dem Tresen stehen, sind wir zwischen 30 und 40 Sekunden pro Gast.
Die Frage habe ich jetzt auch aus dem Grund gestellt, wir haben es ja mitgekriegt so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, auch die vorhergehende Frage, was habt ihr anders gemacht? Da bist du ja ein sehr bescheidener Mensch, wie wir wissen und auch hören. Ich weiß noch, dass du damals, wo du dann wusstest, was ist möglich, relativ schnell optimiert hast. Und sowas wie das Rollen hast du, glaube ich, auch relativ schnell optimiert. Ich kann mich noch erinnern, wie du mir ein Video oder uns ein Video geschickt hast, dass ihr das jetzt in einer gewissen Zeit schafft und vorher in einer anderen Zeit. Vielleicht kannst du uns das kurz noch erzählen.
Ja, klar. Wir schauen schon drauf. Als Unternehmer musst du ja schauen, wann verdienst du dein Geld? Wie? Mit was in deiner Firma? Was macht Sinn auszubauen und was macht Sinn vielleicht nicht auszubauen? Und wir haben natürlich ein Produkt. Unsere Rezepte gibt es seit 9 Jahren unverändert so. Unsere Karte ist seit 9 Jahren unverändert. Die Preise sind natürlich leicht nach oben gegangen, weil wir müssen auch wirtschaften. Aber wir sind am Ende des Tages Fast Food und wir wollen schnell sein. Und ich schaue bei jedem auch neuen Produkt, was wir vielleicht einführen, ob das in wenigen Handgriffen extrem schnell zu machen ist. Auch wenn es super reinpassen würde. Und wir optimieren da auf Sekundenebene, an der Kasse, wie wir unsere Tortillas organisieren. Einfach damit, wenn der Gast kommt, damit es sofort losgehen kann. Wo ist das Waschbecken zum Händewaschen und so weiter. So bauen wir auch die Läden, dass das ja extrem effizient ist.
Wie viele Sekunden schneller seid ihr inzwischen?
Ja, wir sind also bei 35, 30 Sekunden ist Schluss. Also ja, schneller werden wir auch nicht, weil dann leidet die Qualität.
Ja, und das ist natürlich das Produkt. Ihr wart, glaube ich, bevor der ganze Lockdown war, wart ihr bei wie viel Sekunden?
Ja, wir sind so immer bei 40, 50 Sekunden gewesen.
Genau. Und das fand ich schon mal richtig, also Wahnsinn.
Es ist schon sehr schnell. Ist für natürlich auch, man muss natürlich immer abwägen, das kann man auch nicht bei jedem Gast machen, weil es natürlich relativ schnell ist und für jemanden, der sich bei uns nicht auskennt,
klar,
zu hektisch, aber und das wollen wir natürlich.
Allein zu erkennen, okay, ich habe jetzt die Gegebenheiten und die muss ich jetzt optimieren, finde ich jetzt von mir schon mal aus unternehmerischer Sicht Wahnsinn, dass du von 50 auf 35 kommst, von Sekunden, 15 Sekunden sozusagen Spaß, wenn wir das jetzt mal einfach als Zahlen nehmen und ich dann vor deinem Laden stehe, als jemand, der ein Burrito holen will und ich sehe eine Stange von 20 Metern und weiß halt einfach, okay, wenn ein Burrito in 35 Sekunden gemacht ist, dann stehe ich hier halt einfach nur ein paar Minuten.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt gewesen für mich, wo ich mir dachte, geil, ihr macht das einfach genau richtig. Ihr habt die Voraussetzungen, die sich geändert haben, angenommen, habt sie optimiert und habt einfach daraus euer Geschäft am Laufen halten können.
Und ich glaube, aus Marketing-Sicht ist es ja dann egal, ob es dann 30 Sekunden oder 50. Genau. Allein die Idee zu sagen, ich gehe auf diese Schnelligkeit und ich nehme den Menschen die Angst, dass sie lange warten müssen, dass sie irgendwo sich infizieren können. Das war ja eigentlich genau die richtige Idee und Entscheidung. Wir haben das ja auch gespielt, glaube ich, das Video online und es kam super gut an. Ja. Und wir nennen das auch immer wieder als wirkliches Best-Practice-Beispiel, weil aus Marketing-Sicht ist es natürlich perfekt. Also du bist jetzt kein aggressiver Vertrieb, sondern es ist ein versteckter Vertrieb und du machst halt die Leute aufmerksam, dass du halt einfach da so ein bisschen die Angst den Leuten nehmen kannst. Und das fanden wir super interessant und deshalb auch die Frage und was ihr da anders gemacht habt.
Ja, klar, das waren dann auch Kleinigkeiten. Wir haben von uns aus erstmal nur auf Kartenzahlung umgestellt. Das hatte natürlich den Grund, man wusste nicht genau, wie die Übertragungswege sind. Wir arbeiten mit den Händen, wir waschen uns und desinfizieren uns natürlich die Hände, aber trotzdem nehmen wir auch Bargeld in die Hand und haben wir irgendwann, oder habe ich eigentlich angeordnet, mein Geschäftspartner wollte am Anfang nicht so, weil er sagte schon, eigentlich spielt es keine Rolle. Aber ich glaube, es war auch für viele Gäste vom Gefühl her gut. Mhm. Es ging halt nur Karte. Wir hatten dann schon einige, die halt keine Karten haben. Aber es war so.
Hat sich halt auch schnell alles verändert, gell?
Und das ist dann auch geblieben. Also muss man auch sagen, wir haben jetzt wirklich überwiegend Kartenzahlung bei uns.
Müsste mal sehen, Januar, denken wir mal zurück, ein Burrito mit der Karte zahlen, war dann noch sehr komisch, sage ich mal. Oder es hat so,
war okay, also genau. Im Werksviertel schon, das sind ja die Gäste, die schon in der Technologie etwas weiter sind. Am Goetheplatz ist es da etwas anders.
Das ist klar. Aber da sind einfach Veränderungen. Du hast vorhin Fastfood gesagt. Ich glaube, man muss an der Stelle auch immer mal kurz sagen, Fastfood suggeriert immer irgendwie was durch die Schnelligkeit was schlecht ist. Und das ist ja bei Purpuritus überhaupt nicht der Fall. Also, oder?
Also trotzdem, wir verkaufen ein sehr handwerklich sehr gut gemachtes Produkt in einer sehr, sehr guten oder schnellen Zeit. Das ist trotzdem schnelles Essen. Wir wollten auch keinen in die Irre führen. Wir sind jetzt trotzdem ein Laden, wo du anstehen musst oder manchmal auch nicht, manchmal geht es schnell, aber man wird nicht am Tisch bedient, sondern man muss ganz normal am Tresen bestellen. Aber man sieht alle Zutaten direkt vor sich. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu vielen Mitbewerbern, aber auch zu vielen anderen Fastfood.
Absolut, ich war im Sommer.
Ich sehe es nicht auf einem Bild, sondern ich sehe halt wirklich die Konsistenz. Ich rieche vielleicht schon das Produkt.
Ganz genau.
Und viele bekommen natürlich dadurch Appetit.
Und, super richtig. Also ist ja auch, ich weiß noch, ich war im Sommer in einem Biergarten und da kannst du ja auch immer alles sehen. Aber irgendwie, teilweise wird was versteckt, teilweise nicht. Und man steht da und wartet manchmal und denkt sich so richtig gut schaut das jetzt auch nicht aus. Und manchmal ist es so eine Schlacht irgendwie. Man muss sagen, die meisten Biergarten machen das wirklich super. Aber das war, da habe ich so ein Erlebnis im Kopf und das musste ich so ein bisschen, da habe ich mich an Purpuritus oder einfach andere Läden auch, die das Essen auch sichtbar machen und alles so für den Kunden letztendlich zeigen, ist schon verdammt viel wert heutzutage, weil ich meine, wir sind in einer Gesellschaft, die immer gesünder versucht zu leben und vor allem auch wissen will, was drin ist. Also diese Transparenz ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Wir denken oder wir sehen ja, ihr habt das ganz gut hingekriegt in der Krise. Jetzt haben wir uns, eine Frage dürfen wir da nicht auslassen, ihr habt ja sogar einen neuen Laden aufgemacht während dieser Phase.
Ja.
Und da einfach mal die provokative
das war
Frage.
Vielleicht nicht das unternehmerische Highlight, aber.
War das nicht ein bisschen riskant, genau?
Ja, wie gesagt, wir denken nicht in Tagen oder Wochen, sondern langfristig. Und langfristig hat gezeigt, zum Beispiel die Schellingstraße, die zweite Filiale, die haben wir relativ schnell nach der ersten aufgemacht. Da hatten wir eigentlich haben die meisten gesagt, das ist ein Schnellschuss. Und es ist in der Lage, da ist nicht viel Frequenz. Da ist, ihr seid ein To-Go-Geschäft hauptsächlich, ihr seid Fastfood. Warum macht ihr da, übernehmt ihr da diesen Bagelladen? Da war ein Bagelladen drin und noch ein Dönerladen. Wir haben den übernommen, weil der eine riesen Küche hat und Kühlhäuser. Und weil wir 2012 gedacht haben, wenn wir 4 oder 5 Läden haben und genauso weiterkochen wollen, dann fangen wir doch dort an. Auch wenn es jetzt für viele völlig irre ist. Wir hatten einen Laden am Goetheplatz und hatten da eine Küche drin, konnten uns komplett versorgen. Und die war natürlich damals überdimensioniert. Jetzt ist sie unterdimensioniert. Und jetzt gehen wir dann in die gleiche Richtung wieder. Wir sagen, okay, der Stachus, außer die Münchner Innenstadt, stirbt komplett. Dass sich alles ändert. Dass vielleicht nur noch Museen und Kirchen dort sind. Und kein Einzelhandel mehr in den nächsten 5 bis 6 Jahren, dann haben wir einen Fehler gemacht. Sonst wahrscheinlich nicht.
Wie siehst du die Entwicklung, vor allem in der Gastronomie nächstes Jahr?
Ja, ich glaube, es werden schon einige, oder es wird sich einiges ändern, sagen wir mal. Ich höre aber auch von vielen, dass sich jetzt einige Gastronomen wirklich auch die Zeit nehmen und ihr Konzept etwas moderner aufstellen, überdenken. Und dann mit Elan, denke ich mal, im März auch wieder loslegen. Und wir sind da super solidarisch. Also ich gehe ganz viel To-Go essen gerade und hole mir bei meinen Leuten in der Nachbarschaft alles ab und frage immer, wie es läuft und so weiter. Viele machen das ja auch, zum Glück. Obwohl die staatlichen Hilfen eigentlich eher das Nichtstun fördern, meiner Meinung nach. Was jetzt als Unternehmer, finde ich, die Entscheidung ist fragwürdig. Sag ich mal so. Also ist nicht klar für jemanden, der jetzt gar nichts machen kann, einfach aus allen Gründen, baulich, wie auch immer, ist es natürlich eine gute Hilfe. Aber ich glaube, man kann immer etwas machen. Und dafür sind natürlich 75% einfach mal so vom Umsatz
und,
viel.
Ja, klar.
Viel Hilfe.
Jetzt bist du ja auch Unternehmer, nicht nur in der Gastronomie, sondern hast ja auch da andere Erfahrungen gemacht. Wie siehst du so die Entwicklung zum Homeoffice? Ist ja auch ein großes Thema jetzt. Bürokomplexe schließen, die Firmen denken ein bisschen um. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, ich glaube, die hat jetzt definitiv volle Fahrt aufgenommen und wird auch noch weitergehen. Also ich glaube, solche für uns betrifft es dann wirklich solche Lagen, wo wir von den Büros abhängen, wo es viele arbeitstätige Menschen gibt ohne Kantine in der Nähe, wo wir dann halt schnell die Mittagspause füllen können. Da müssen wir schon im Konzept vielleicht dann irgendwann umdenken, obwohl ich auch glaube, man wird Büros nicht komplett abschaffen können. Es wird immer einen Platz brauchen, wo sich Menschen dann treffen, wo sich Menschen in der Firma auch austauschen und alles von zu Hause. Ich glaube, es wird sich ändern, es wird mehr werden. Aber wir haben ja auch die Erfahrung jetzt gemacht, dann werden aus den Büros vielleicht Wohnräume wieder zurück. Genau das, was ja schon mal passiert ist, aus Wohnraum wurden Büros. Jetzt geht es vielleicht wieder in die andere Richtung und da sind wir zum Beispiel auch wieder gut aufgestellt. Ich glaube, da muss man einfach dann in die Zeichen der Zeit erkennen. Ein guter Freund von mir hat immer gesagt, the writing's on the wall, you just have to read it. And das ist einfach, manchmal muss man auch die Wahrheiten anerkennen, auch wenn sie wirklich überhaupt nicht in das Konzept, in die eigene Meinung passen. Und dann wieder für sich selber einen guten Weg finden, damit umzugehen. Das ist so das, was wir jetzt gelernt haben in der Krise.
Und du bist ja in München, das heißt, das, was frei steht, ich glaube, das wird nicht passieren. Und wenn die Kantine nicht mehr der Platz der Begegnung ist, dann ist es halt der Purpurito-Laden um die Ecke, wo sich die Leute beim Spaziergang treffen.
Ja, was gibt es eigentlich für Ideen für nächstes Jahr? Also was haben Gastronomen im Moment für Ideen, wo man sagt, was kann ich da noch ändern?
Oder du.
Oder du, ja. Zum Beispiel einen Purpuritos-Meeting-Raum, den man anmieten kann. Gibt es solche Überlegungen?
Nee, solche Überlegungen gibt es noch nicht. Nee, Ideen haben wir schon noch einige. Wir wollen auch in Richtung Franchise gehen und daran wahrscheinlich im kommenden Jahr jetzt arbeiten. Natürlich nichtsdestotrotz erstmal schauen, dass alle Filialen wieder auf soliden Beinen stehen, alles wieder rund läuft und wenn es sich so ergibt, dass sich so ein Trend ergibt, dass man im Homeoffice auch gerne mal ungestört eine kleine Kabine braucht zum Arbeiten beim Burrito-Essen, was ich aber nicht glaube, dann werden wir das vielleicht überdenken. Aber ich glaube, wir wollen einfach der Ort sein, der wir jetzt sind. Wir sind mittags sehr, sehr laut, hektisch, aber trotzdem noch freundlich und da ist einfach gute Laune, aber viel Hektik. Und das ist natürlich für viele, glaube ich, die allein den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, mal eine gute Abwechslung. Einfach dann unter Menschen in den Rummel zu gehen. Das ist so unsere Idee für nächstes Jahr.
Definitiv. Und du weißt ja, wir sind eine Marketingagentur, Online-Marketingagentur. Deshalb interessiert uns ja auch, was du so digital machst. Also nicht nur offline dein Läden. Bist du auf den sozialen Kanälen aktiv? Was ist denn dein letzter Post, den du gesetzt hast? Also ich habe gesehen, du hast ein paar Accounts verteilt auf allen Plattformen, aber kannst du dich an den letzten Post erinnern?
Ich mache da relativ wenig.
Klar, dass es kommt.
Auf Facebook habe ich vielleicht was gepostet. Instagram oder Facebook habe ich mal ein Bild gepostet. Wenn ich mal ein schönes Bild mache in den Bergen mit meiner Familie, dann poste ich das gerne mal. Aber sonst... Ich schaue mir natürlich an, was ihr macht. Ich meine, das ist ja klar, für das Geschäft machen wir viel. Aber privat bin ich eher der Typ, ich treffe mich lieber mit Menschen und rede mit Menschen. Aber online schaue ich mir auch nicht viel an, was andere machen. Das ist einfach nicht meine Welt. Vielleicht bin ich da auch zu alt. Ich bin jetzt auch schon Mitte 40. Deswegen, ich verstehe alles. Ich schau auch gerne mal rein, aber ich lebe nicht in der Welt, kann man so sagen.
Gibt es, weil du sagst, du folgst nicht vielen oder schaust da nicht viel rein, gibt es aber irgendwas, was du gerne anschaust im Social Media? Kanal, dem du gerne folgst oder wo du mal gerne was siehst von anderen?
So richtig nicht. Also ich habe so ein paar Leute, wo ich weiß, die sind aus Deutschland weg. Der eine ist in Schweden, den schaue ich mir immer mal an, was der jetzt gerade in Schweden so treibt und lebt in der Wildnis. Aber sonst, ich klicke da wirklich kurz rein und das war's dann meistens. Ja,
sehr cool. Chris hat mich gerade angestoßen. Wir haben ja noch eine kleine Überraschung für dich. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen... blöd, weil die Überraschung, die liegt draußen. Ich geh mal kurz ins Hosi und du machst dabei weiter. Okay, und
stellst. Ich beschreibe in dem Moment, wo wir sitzen. Wir sitzen ja in so einer Aufnahmebox und haben die Box, die wir für dich vorbereitet haben, draußen vergessen.
Ach so.
Und das passt eigentlich auch ganz gut zu uns, weil wir gesagt haben, think outside und talk inside. Und wir haben wirklich unsere Gedanken draußen vergessen. Der Chris müsste gleich wieder zurück sein. Wir haben nämlich eine kleine Überraschung für dich. Also für jeden Gast von uns haben wir immer eine kleine Box, entsprechend zu unserem Podcast-Namen Unboxing, wo wir einfach etwas reinlegen, was vielleicht eine Erinnerung von dir ist, was irgendetwas mit dem du was verbindest letztendlich. Und da der Chris jetzt auch schon wieder da ist und die Box in den Händen hält, wollen wir die dir gerne geben und einfach mal schauen, was du auspackst, dass du es vielleicht beschreibst und uns dann auch sagst, darf er nicht selber auspacken?
Ach so, stimmt.
Jetzt fragt der Chris, ich war so
neugierig. Ich weiß ja, was es ist.
Und uns dann einfach mal beschreibst, was du da siehst und was deine Gedanken sind. Das lief super.
Alles klar.
Also es ist keine Rechnung.
Keine Rechnung.
Aus. Schaut aber so aus, gell?
Das ist ein Briefumschlag, sieht ein bisschen aus wie eine Rechnung. Jetzt schauen wir mal.
Gott, wäre das super, wenn wir in unserem ersten Podcast unserem Gast eine Rechnung geben.
So, ja. Genau. Ah ja. Das ist ein Bild von den NCAA National Championships. In, Moment, 2001, oder war das?
Richtig.
Das war in Vermont. Ja, das war schön. das sind Erinnerungen, die vergisst man auch nicht. Das war natürlich einer von den Höhepunkten meiner Studentenzeit. Weil da, dafür arbeitest du darauf hin, neben dem Studium, um ja, die Uni zu vertreten und für die Uni zu gewinnen. Und wir hatten ein Skiteam, was dreimal hintereinander gewonnen hat, 3 Jahre lang. Und da war ich dreimal dabei. Und das war eine super Truppe, super Erfahrung, eine sehr, sehr gute Zeit.
Zeit im doppelten Sinne, weil ich glaube, du hattest die Bestzeit, wenn ich es richtig
verstehe. Ich habe da, glaube ich, gewonnen, einen Wettkampf.
Ja, genau. Ja,
das stimmt. Einmal, genau, da waren 2 Wettkämpfe, mussten wir laufen. Das war zusammen auch mit Alpinski, die mussten Riesenslalom und Slalom fahren. Mhm. Und immer Frauen- und Männerteams und am Ende werden dann die Gesamtpunkte bei den Plätzen zusammengezählt und die Uni gewinnt dann.
Deine Spezialgebiet war Langlauf?
Skilanglauf.
Skilanglauf, ja, klar.
Skilanglauf. Klassisch? Ich war besser in klassisch, ja.
Okay.
Das und hat immer mir noch? Auch immer besser getaugt.
Bist du immer noch?
Ja, unterwegs? Jetzt bin ich natürlich ein alter Mann und mache auch nichts mehr. Also ich trainiere nicht mehr. Das ist im Skilanglauf natürlich ein Quantensprung. Ist, glaube ich, in jedem Sport, wenn man einmal ein Profi war und 10 Jahre raus ist, ist es eine andere Liga. Ich mache es noch gerne. Ich glaube, technisch auch noch ganz okay. Nur natürlich fehlt die Kraft und die.
Hast du einen Geheimtipp, wo Langlaufen heutzutage super ist hier in der Gegend?
Also wo ich gerne gehe, ist Bayerisch Zell. Da ist man in 50 Minuten und ist eigentlich fast immer top gespurt. Die stehen nicht ganz so früh auf, also sollte man da etwas später hin. Die Spur nicht so wie in Thüringen, wie ich das kenne. Früh um 6 kann man dann schon los, aber dort ist es wirklich ab 10 kann man da super Strecken laufen. Und da macht es Spaß und da gehe ich sehr, sehr gerne mit der Familie auch. Die Kleine habe ich jetzt auch soweit.
Aber ist ja eine Sportart für jede Generation auch, also das kann man ja doch auch.
Genau. Es ist halt eine Sportart, wo es wirklich, wo man auch ein bisschen arbeiten muss. Also es ist jetzt, sag ich mal, nicht ganz wie Alpinskifahren, wo ich mit einem Sessel nach oben fahre und dann schaue, dass ich irgendwie nach unten komme, aber mich nicht wirklich richtig anstrengen muss.
Ich sehe schon, du bist eher
Langlauf ist eher, wo man weiß danach, was man gemacht hat.
Du musst dich selber reizen und wenn deine Topzeit nicht mehr reißt im Alter, dann.
Ja, ich fahre auch im alpinen Bereich seit der Zeit eigentlich. Das waren auf dem Bild sind 2 Norweger. Sie sind immer noch 2 sehr wichtige Jungs in meinem Leben. Das waren meine Trainer, die Nystad-Zwillinge. Die haben mir damals Telemark-Skifahren beigebracht. Und das musste ich auf einem eisigen Hang ohne Vorkenntnisse sofort machen. Ging natürlich nicht. Und war zum Glück alles okay, ohne Krankenhaus vorbeigegangen und nach 3-4 Jahren konnte ich es dann. Und seitdem fahre ich nur noch Telemark. Was natürlich auch im Vergleich zum Alpinskifahren schon ein bisschen anstrengender.
Definitiv.
Macht man dann halt nicht so lange und nach 3 Stunden also kann man nach Hause gehen.
Ich bewundere die immer.
Genau, von
ja, ich bin einer von denen,
die Hacken hochheben. An jedem Berg gibt es immer einen, der Telemark.
Ja.
Wenn überhaupt.
Das bist dann du.
Bin ich dann, ja. Ich habe auch keine Alpinski.
Okay.
Ja. Genau, das macht Spaß, finde ich.
Wir haben noch eine letzte Frage an dich. Und die ist bei uns immer was ganz Spezielles.
Ja.
Wenn du eine Schlagzeile in 5 Jahren in der Süddeutschen Zeitung, nehmen wir mal die Süddeutsche Zeitung, sehen würdest, über die Welt, was würdest du dir da wünschen? Geht voll weg von der Leichtigkeit des Sports.
Ja, total. Ich würde mir wünschen, dass die Klimaziele erreicht werden. Also, dass man irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels sieht, dass sich die Welt doch etwas besonderer verhält und dass vielleicht schon das Klima irgendwie, ich will jetzt nicht sagen gerettet, ich glaube, das ist immer so ein hartes Wort. Ich glaube, wir steuern auch auf keine wirkliche Apokalypse zu, glaube ich einfach. Aber es wird sich natürlich ändern. Und für mich wäre es schön, auch als Wintersportler, wenn es den Winter noch gäbe in 10, 20 Jahren. Und wenn ich das in 5 Jahren lesen würde, dass es irgendwelche neuen Technologien gibt für ja, Antriebe, andere Müllverwertungen, andere Arten, überhaupt Sachen zu verpacken. Das ist mir irgendwie ganz wichtig, weil wir arbeiten mit viel Menge, sage ich mal. Und da ist natürlich jede Verpackung, ob das ein ganz dünnes Stück Plastik nur ist, ist eigentlich schon zu viel. Und da würde ich mich freuen, wenn es so eine Schlagzeile gäbe.
Schön, solche Worte in dem Moment, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, in Zeiten der Pandemie wird sowas ein bisschen aus dem Fokus gelassen. Das passt
total.
Eigentlich genau zu dem, was du uns anfangs schon gesagt hast, dass man eine gewisse Disziplin braucht und da Fokus drauf halten sollte. Das heißt, du bist auch völlig dafür, auch in Zeiten einer Pandemie den Fokus trotzdem auf solche Dinge wie die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz, den wir ja vorher riesig geschrieben haben, zu behalten, oder?
Fast noch mehr. Also jetzt ist, der Herr Söder hat gestern irgendwo, glaube ich, gesagt, jetzt ist die Zeit, um alles mal runterzufahren. Aber wenn es runtergefahren ist, also wenn ich ein Rad wechseln will an einem Auto, dann mache ich das, wenn das steht. Oder komplett austauschen will und nicht bei 180 auf der Autobahn. Und deswegen, ich glaube, wir haben jetzt eine Chance, auch noch die nächsten Monate. Und da wäre ich wirklich dafür, dass manche Dinge, die eigentlich, klar, die wir gewohnt waren, ich will gar nicht groß über viel reden, aber Kreuzfahrten und solche Sachen, dass man das einfach hinterfragt. Wie sinnvoll ist es wirklich? Was bringt es eigentlich den Menschen? Und ja, gibt es das vielleicht noch? Und wenn es das gibt, bin ich immer ein Verfechter von Sachen, ja, man muss es nicht komplett abschaffen, man muss es nur teuer machen.
Perfekt.
Weil das Geld regelt das dann in der Regel. Und wenn die Kreuzfahrt 5-mal so teuer ist, wie sie letztes Jahr war, wird es auch noch ein paar geben. Aber man überlegt sich, vielleicht mache ich doch einen Urlaub mal wieder zu Hause oder gehe wandern und habe am Ende vielleicht sogar mehr Lebensqualität als auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja. Und da denke ich schon, dass jetzt die Zeit ist, dass man sich darauf wirklich auch richtig konzentriert und auch gleich mit Gesetzen arbeitet. Und nicht jahrelang irgendwie jetzt das versucht, alle möglichen Kompromisse zu machen, was man natürlich in der Politik immer hört, Politik macht Kompromisse, aber manchmal sollte sie auch nicht machen. Manchmal müssen einfach Ansagen gemacht werden. Und
ich glaube, du hast wahnsinnig viel Schönes gerade gesagt, was super zu unserem Abschluss des Podcasts passt. Da wollen wir gar nicht viel mehr drauf sagen. Ich glaube, können wir einfach mal so stehen lassen.
Ich hätte es damit auch beendet. Perfektes Schlusswort, Wolf. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch sehr, sehr viele Parallelen noch festgestellt zwischen uns. Mhm. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber war ein super Gespräch und wir freuen uns auch auf weitere solche Gespräche. War mal ein Maßstab für die weiteren Gäste. Und wir würden uns auch freuen.
Vergessen die Box auch nicht mehr.
Ja, das muss am Anfang auch, war nicht beabsichtigt, aber gehört dazu. Und wir würden euch natürlich bitten, dass ihr, wenn euch der Podcast gefallen hat, uns auf sämtlichen Plattformen folgt und auch ein Like da lasst. So viel dazu.
Und auch mal auf Pure Burritos schaut.
Richtig, das Wichtigste.
Und in die Schlange stellt und
beim Burrito kauft,
wie schnell das geht.
Macht's gut. Ist.
Bis dann.
Richtig.
Danke.
Genau.
Ciao,
danke,
ciao.
Ciao. Think outside, talk inside. Unboxing.